Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann würde ich gerne mit euch lesen. Jeremia 31, Vers 33. Und Jeremia 31, Vers 31. Sieh, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Wir lesen einfach alles, das ist, glaube ich, besser. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir waren ja noch zuletzt beim Thema des neuen Bundes. Und die Kernaussage von mir heute Morgen und auch von Gott über Bündnisse, oder eine der Kernaussagen ist, ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Jeremia 31, Vers 33. Und ich habe genau darüber mal gepredigt, dass sich das durchzieht im Alten und im Neuen Testament, dass Gott einen Bund schließt mit uns, weil er unser Gott sein will und wir sein Volk und weil es ihm darum geht, eine Beziehung mit uns zu haben. Also wenn ihr alles wieder vergesst, weil ich werde heute auch ein paar Fremdwörter benutzen, dann merkt euch das, Gott will eine Beziehung mit uns. Darum geht's. In dem ganzen Buch, diese Bibel mit hunderten von Seiten, ist nur dafür da, weil Gott sagt, ich will eine Beziehung mit euch. Meine Tochter kam neulich zu mir und hat gefragt, Papa, werden alle Menschen mal so dick wie du, wenn sie groß sind? Dann habe ich zu ihr gesagt, ist mir gerade nichts eingefallen, habe ich gesagt, nee, nur die so viel essen. Heute ist Erntedank. Und ich erinnere mich dran, ich war ja früher in der katholischen Kirche, an Erntedank haben wir Kinder immer was mitgebracht in die Kirche. Und die anderen Kinder, die hatten immer so einen schönen Korb, so mit Verzierung und auch so schön wie hier. Und meine Mutter hat mir einmal eine große Zucchini mitgegeben, sonst nichts. Und es war für mich als Kind voll peinlich, ich hatte einfach nur diese große Zucchini. Hätte ich aber gewusst und verstanden, was Erntedank wirklich bedeutet, dann hätte mir das vielleicht mehr bedeutet, aber so war es irgendwie ein bisschen traumatisch. Die nächste Erfahrung, die ich mit Ernte gemacht habe, ich habe dann irgendwann Vogelfutter genommen und habe das ausgesät, weil ich gehört habe, dass da auch Hanfsamen drin sind. Und tatsächlich waren da 2, 3 weibliche Samen drin und ich konnte irgendwann hinten versteckt im Garten meine Hanfpflanzen pflanzen. Ich habe sie dann noch zwischenzeitlich, unser russischer Nachbar, der André, der hatte Melonen in einem Gewächshaus. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich die 3 Pflänzchen mal da reinstellen soll. Und dann hat er gesagt, Patrick, das ist ja Haschisch. Wenn du das nimmst, da wirst du verrückt. Bei uns in Russland, da machen die das so, die ziehen sich nackt aus und laufen durch die Haschischfelder, bis sie das überall das Öl auf der Haut haben. Und dann springen sie in den Fluss und sind total verrückt. Das war meine 2. Erfahrung mit Ernte. Ich habe sie gepflegt und geliebt, meine Pflänzchen. Und ich habe irgendwann mein ganzes Marihuana verbrannt, weil ich mich dann bekehrt habe. Und das war wirklich viel Geld wert, so das Gramm wurde 5 bis 10 Euro gehandelt. Ich glaube, ein halbes Kilo habe ich verbrannt mit meinen Freunden zusammen, weil ich gemerkt habe, diese Zeit ist vorbei, jetzt kommt was Neues. Und heute stehe ich hier und heute habe ich eine ganz andere Wahrnehmung zum Thema Erntedank. Nämlich, dass diese Gabe, dieses Feiern, dieses Dankesagen eine geistliche Bedeutung hat. Und das versuche ich heute Morgen anhand von der Schrift zu erklären, was ist denn die geistliche Bedeutung von Erntedank. Dazu muss ich aber irgendwo ganz anders anfangen. Das heißt, nee, ich fange doch gleich mit Erntedank an, wie es in der Bibel war. Also in der Bibel gibt es ja verschiedene Feste. Das Pesachfest zum Beispiel, da hat man den Auszug aus Ägypten gefeiert. Oder es gibt das Shavuot-Fest, Das heißt das Fest der Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Und unser Problem ist oft, dass die westliche Theologie eigentlich diese jüdische Theologie gar nicht mit einbezieht. Wir haben eigentlich eine einseitige Theologie. Um die Bibel wirklich zu verstehen, müssen wir diese Feste verstehen und das Brauchtum in Israel. Sonst können wir die Bibel gar nicht ganz erfassen. Und jetzt spreche ich über zwei Feste. Das erste eben das Pessach. Das hat man gefeiert beim Auszug aus Ägypten. Jesus hat es mit seinen Jüngern gefeiert, dieses Pessachlamm. Und es ist dann eine Prophetie gewesen auf den Kreuzestod. Also alle Feste im Alten Testament sind eigentlich prophetisch zu deuten. Und dann hat man, nachdem man das Pessachfest gefeiert hat, 7 Wochen danach, Woche heißt Shevuot in Hebräisch, das Shevuot-Fest gefeiert, also 49 Tage nach Pessach. Und bei dem Shevuot-Fest, das war quasi Erntedank, das war die Erstlingsfrüchte, zum Beispiel Weizen hat man da geerntet. Und man hat gesagt, wir feiern heute diese Gabe, dass Gott uns versorgt. Aber auch dieses Fest müssen wir wieder geistlich deuten. Wir müssen das ganze Alte Testament und die ganze israelische Tradition immer geistlich deuten. Und zur gleichen Zeit, nach dem Pessach, 49 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, wo man das Pessach genommen hat, hat man ja auch die Tora bekommen. Also das Shavuot-Fest war zum einen das Erntedankfest und zum anderen aber auch die Gabe der Tora. Es war die Gabe der Ernte und die Gabe der Tora. Jetzt hoffe ich, dass ich euch nicht schon gleich abgehängt habe. Seid ihr noch dabei? Genau, Shavuot-Fest, 49 Tage, es waren dann eigentlich 50 Tage, also 7 Wochen. Deswegen heißt es auch Pentecost. Pentecost ist griechisch, heißt 50. Also später dann das Pfingstfest. Und da hat man die Gabe der Tora gefeiert. Und das ist die geistliche Bedeutung. Und was ist denn passiert, als Gott die Tora gegeben hat? Er hat ja dann diese 10 Gebote gegeben. Ihr könnt es nachlesen, 2. Mose 20, Vers 18. Und als er fertig war, hat es gedonnert und man hat seine Stimme gehört. Und jetzt gibt es so Midrasch, also so Rabbis, die das auslegen und die haben so sich erzählt, dass als man dann seine Stimme gehört hat, dass es eigentlich Stimmen waren. Und nicht nur eine Stimme, sondern dass Gott in ganz vielen Sprachen geredet hat, in 70 Sprachen. Und jetzt komme ich zum Neuen Testament, um diese zwei Feste zu deuten. Also das Pesachfest ist der Auszug aus Ägypten und ist ja auch dann der Tag, wo Jesus am Kreuz stirbt, an diesem Pesachfest. Das ist der Kreuzestod dann. Und dann 7 Wochen später hat man ja in Jerusalem dann das Pfingstfest, das Shavuot-Fest gefeiert. Das, was jetzt Pfingsten heißt, früher hieß es noch Shavuot. Und da bin ich jetzt, jetzt bin ich im Neuen Testament, wir sind in Jerusalem und alle reisen nach Jerusalem, um das Shavuot-Fest zu feiern. Später heißt es dann Pfingsten. Und jetzt passiert Folgendes, der Heilige Geist kommt plötzlich herunter. Und man sieht, wie so Feuerzungen sich zerteilen und wie dann die Menschen in ganz vielen verschiedenen Sprachen plötzlich sprechen. Und jetzt kommen diese zwei Feste zusammen. Das Erntedankfest, das Shavuot-Fest, findet hier seine Deutung. Damals war es das Fest auch der Gabe der Tora und jetzt ist es das Pfingstfest. Und es geht eigentlich nur um eine Sache. Letztlich, es geht alles um Jesus. Die Tora, das habe ich auch mal erklärt. Jesus sagt, dass er die Erfüllung der Tora ist. Das heißt, alles im Alten Testament, was wir lesen, ist immer prophetisch auf Jesus zu verstehen. Und jetzt im Neuen Test ist es der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist ja auch der, der Jesus verherrlicht. Also dem Heiligen Geist geht es auch nur um Jesus. Und jetzt komme ich zu dem Kern, es geht eigentlich nur um Jesus. Alles ist auf Jesus hinzudeuten. Alles erklärt sich aus Jesus Christus heraus. Und jetzt springe ich ganz zurück. Ein bisschen in ein anderes Thema rein und komme ich wieder zurück. Ich hoffe, das schaffe ich in meiner Zeit. Gott ist ein verborgener Gott. Luther hat ihn Deus absconditus genannt. Gott ist verborgen. Und wir sehen zwar im Alten Testament, dass Menschen immer mit Gott redeten, Mose oder auch in Richter sehen wir das, aber Gott war trotzdem verborgen. Und dazu habe ich jetzt ein paar Bibelstellen. Jetzt müssen wir ein bisschen mit der Bibel arbeiten. 5. Mose 4, Vers 12. Der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme. Also wir sind jetzt bei dem Teil, dass Gott ist verborgen und niemand hat Gott je gesehen. Oder hat jemand von euch schon mal Gott gesehen? 2. Mose 33, Vers 20, jetzt müsst ihr schnell sein, wenn ihr mitkommen wollt. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Gott spricht mit Mose, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Neues Testament, 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Also die Bibel ist ganz klar, es gibt zwar Menschen, die mit Gott geredet haben und Kontakt haben, aber niemand konnte ihn und kann ihn sehen. Wenn er erscheint, dann vielleicht in der Feuerflamme oder in der Wolkensäule, aber wir können Gott nicht sehen. 1. Timotheus 6, Vers 16, weil er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Gottes Herrlichkeit ist so hell, dass wir da nicht hinzutreten können. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt Jesus und er sagt das Gleiche. Johannes 1, Vers 18. Jesus selbst sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Gott, der Gott ist, und der in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Johannes 5, Vers 37, und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also Jesus sagt quasi, ihr kennt jetzt Gott schon so lange, Gott ist mit euch im Bund und trotzdem habt ihr ihn nicht gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Und er gibt ihm jetzt Namen, den Vater. Und der Vater, der mich gesandt hat, gibt Zeugnis von mir. Und er sagt dann, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er sagt an anderer Stelle, dass er im Schoße des Vaters ist. Also Jesus macht jetzt hier Folgendes. Er sagt, dass er ein Zeuge ist von dem Vater. Und dann heißt es in Johannes 5, Vers 18, dann wollten sie ihn töten, weil er sich dadurch Gott gleich machte. Diese Diskussion, ob Jesus Gott ist, ist eigentlich relativ klar an solchen Bibelstellen, dass sie haben gemerkt, der sagt jetzt von sich selbst, dass er Gott ist. Und jetzt sagt Jesus so ein paar Schlüsselsätze und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes 14, Vers 8. Er redet hier mit seinen Jüngern, das ist der Kontext, spricht zu Philippus und Philippus sagt, Herr, zeig uns doch den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Auch hier setzt sich Jesus wieder mit Gott gleich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also hier passiert jetzt so eine Wende. Erst sagt Jesus ja, niemand hat Gott je gesehen. Dann sagt er, ich komme vom Vater, der Vater hat mich gesandt. Und dann sagt er sogar, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und was Jesus hier macht, er sagt quasi, ich bin die Offenbarung von dem Vater, den niemand sehen kann. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und darum geht es mir heute Morgen. Ich habe am Anfang gesagt, es geht alles um Jesus. Dass wenn wir Jesus erkennen, dann erkennen wir Gott. Und es steht zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 1, da heißt, dass Jesus das Abbild Gottes ist. Ich lese es. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also Gott redet zu uns durch den Sohn. Er ist eingesetzt zum Erben über alle, durch den er die auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Jesus ist das Ebenbild des Wesens des Vaters. Jesus ist Gott und das ist der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Jesus ist Gott. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Es geht in der Bibel eigentlich immer um diese Beziehung. Deswegen habe ich das am Anfang gelesen. Jeremia 31, Vers 33. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es geht um Beziehung hier und es geht um die Beziehung zum Vater. Darum geht's. Das ist der Kern. Und Jesus ist der Weg zum Vater. Und der Heilige Geist ist der, der Jesus verherrlicht. Alles geht eigentlich nur um den Vater. Aber der Kern und der Knackpunkt ist Jesus, weil Jesus stellt diese Beziehung zum Vater her und Jesus ist auch dieser Weg zum Vater. Und deswegen geht es darum, dass wir auf Jesus Christus sehen. Und es muss die Welt da draußen auch hören. Das fällt uns manchmal schwer, diesen Namen in den Mund zu nehmen. Aber wenn sie Jesus nicht erkennen und an Jesus nicht glauben, dann können sie auch den Vater gar nicht sehen. Denn er ist das Ebenbild Gottes, Hebräer 1, Vers 1. Aber ich versuche euch das noch zu beweisen. Kolosser 1, Vers 15. Er, das ist Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Also hier wird erklärt, dass in Jesus alles geschaffen ist. Und wir sehen auch Johannes 1, Vers 1, dass Jesus bei der Schöpfung der Welt dabei war. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und erst vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus ist Gott. Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild. Und jetzt verstehen wir, wenn ihr mir noch folgen konntet, ich habe jetzt euch ein bisschen mit Bibelstellen, aber ich versuche das einfach auch irgendwo aus der Schrift her zu beweisen. Wenn Jesus Gott ist, dann können wir anhand von dem Blick auf Jesus Gottes Charakter erkennen und wir können wissen, wer Gott ist. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand. Niemand von uns und niemand überhaupt, auch wenn manche das behaupten. Aber Gott wurde Mensch und er musste Mensch werden, damit wir Gott sehen können. Sonst können wir Gott nicht sehen und nicht verstehen und sonst kann diese Beziehung nicht auf dieser persönlichen Ebene hergestellt werden. Weil als Jesus Mensch wird, wird Gott plötzlich greifbar. Und jetzt war es vielleicht ein bisschen kompliziert, das, was ich mit den Festen versucht habe zu erklären und mit diesen ganzen Bibelstellen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo es eigentlich relativ einfach wird. Niemand hat Gott je gesehen, aber es geht Gott um Beziehung. Es geht in dieser Beziehung darum, dass wir Gott kennenlernen und dass wir verstehen, wer er ist. Und wir haben manchmal so ein Bild von Gott, dass er dieser strafende Gott ist, der mich jetzt schon wieder verurteilt, dass ich heute Morgen vielleicht schon wieder versagt habe und auch gestern. Und es sind wahrscheinlich irgendwelche Stimmen, die uns sagen, du hast hier versagt und du hast das getan. Und das Problem ist, dass wir Gott nicht gut genug kennen und anfangen, das zu glauben, was uns ständig verurteilt, was uns so wie so eine bestrafende Stimme, die uns immer wieder sagt, du bist nicht gut genug. Aber wenn wir Gott kennen, dann geht es weg und wir können Gott kennenlernen anhand von Jesus. Und jetzt stellt euch mal ganz praktisch, deswegen habe ich gesagt, jetzt wird es einfach, Jesus vor sein Leben. Was fällt euch da gerade ein? Welche Situation? Wie ist er denn mit den Sündern umgegangen, die dauernd versagt haben? Die Prostituierten, bitte? Ja, was hat er denn gemacht mit dem Zöllner? Ja, er hat mit ihnen gegessen, Gemeinschaft hat er gesucht. Und die geliebt. Er tritt eigentlich nicht als dieser strafende Gott auf, wie wir ihn so kennen. Er ist immer eigentlich bei den Menschen. Und die Zöllner zum Beispiel, die waren wirklich extrem verhasst. Die standen an der Straße und haben die Leute noch mehr kassiert in ihre eigene Tasche. Und jeder hat sie gehasst und die Prostituierten, sie waren verachtet. und die Witwen und Waisen, die waren nichts. Und Jesus ging zu denen. Jesus geht zu denen, die zerbrochen sind und zerbrochenen Herzens und zu den Schwachen. Niemand hat Gott je gesehen, aber Jesus Christus sagt uns, er kommt aus dem Schoß des Vaters und er zeigt uns, wer Gott ist. Und deswegen ist Jesus, es geht alles um Jesus und dass wir auf Jesus sehen. Und heute Morgen versuche ich das vielleicht, machen wir noch so einen praktischen Teil, wo wir uns mal Jesus vorstellen. Oder wir können es jetzt schon gleich praktisch machen. Stell dir mal eine Situation von Jesus vor, die dich bewegt. Zum Beispiel, als der Bettler am Straßenrand saß, der Blinde, und sagt, Son of David, have mercy on me, Sohn Davids, hab Gnade. Und Jesus macht ihn sehend. Was fällt dir ein? Stell dir mal was vor. Und dann, wenn dir gerade was einfällt, eine Situation mit Jesus, vielleicht machen wir es doch vielleicht eher als eine etwas meditative Gebetszeit. Lass uns mal da hinschauen. Welche Situation kommt dir? Und was zeigt sie über den Charakter und über das Wesen Gottes? Und jeder von euch hat jetzt was anderes vor Augen. Und jetzt gebe ich euch die Aufgabe, das in euer Herz reinzulassen und es da drin zu behalten, auch wenn ihr heute hier rausgeht. Was ist die Eigenschaft mit der Situation, die du gerade vor Augen hast, die hier offenbar wird durch Jesus? Ist es Barmherzigkeit, ist es Liebe? Was ist es? Und das nimm heute mit nach Hause. Wenn du nach Hause gehst, nimm das mit, was er gerade zu dir spricht, was er ist. Weil es geht darum zu verstehen, wer er ist. Das ist diese Beziehungsebene. Ich rede jetzt weiter, er will sich uns ja offenbaren. In dieser Beziehung will er sich zeigen, sein Herz und sein Charakter. Und je mehr wir ihn verstehen, umso mehr wird unser Leben transformiert. Es geht darum, ihn kennenzulernen. Er wird unser Gott sein und wir werden sein Volk sein. Es geht alles um Beziehung, um nichts anderes. Und es geht alles um Jesus. Jesus ist die Erfüllung der Tora und Jesus ist diese Brücke, dieser Weg zum Vater in diese Beziehung hinein. Das ist der Kern dieser ganzen Botschaft. Das ist, kann jeder verstehen, das ist einfach. Wenn wir an Jesus glauben und zu ihm kommen und auf ihn sehen, dann sehen wir den Vater. Und warum ist Jesus gekommen? Einmal musste er Mensch werden, damit wir darüber habe ich gesprochen, über diese Offenbarung, damit wir das sehen. Aber es gibt auch zwei Verse, die erklären, warum er gekommen ist. Johannes 10 heißt er ist gekommen, damit wir Leben haben. Es ist ja also nicht nur darum, dass wir Gott erkennen, sondern da passiert auch was, er bringt Leben. Und 1. Johannes 5, Vers 20 heißt, wir wissen, dass der Sohn gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, den wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesu Christi verbunden sind. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen, aber auch um uns eine Erkenntnis über ihn zu bringen. Jetzt kommt noch eine sehr gute Stelle, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ein bisschen kompliziert, ich erkläre es euch. Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Also hier steht quasi, dass Gott in unsere Herzen Licht gegeben hat, damit wir Gott erkennen. Zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit ist die Person Gottes. im Angesicht Jesu Christi. Und bei dem Vers bleibe ich jetzt noch und dann bewege ich mich Richtung Schluss. Wenn ihr den irgendwie aufschlagen könnt oder wenn wir den noch nehmen. Gott hat gesprochen, dass aus der Finsternis Licht leuchtet. Da, wo vorher Finsternis war, ist jetzt Licht. Da, wo Finsternis in deinem Leben war, kam jetzt Licht herein. In unseren Herzen, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist die Person Gottes. Und das ist nicht eine Theorie, sondern wenn eine Begegnung mit der Person, da passiert auch immer was. Im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, das Angesicht Jesu Christi, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit bedeutet die Person und das Wesen Gottes. Das heißt, in Jesus Christus geschieht eine Offenbarung für uns. Wenn wir auf Jesus, das Angesicht Jesu anschauen, dann passiert eine Offenbarung, das ist was Übernatürliches. Da kommt aus dieser himmlischen Welt, aus dieser, etwas in unsere Finsternis, in unsere irdische Welt. Das ist eine Offenbarung, das Angesicht Christi heißt hier, sollen wir anschauen, damit wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und vielleicht versteht ihr dieses Wort Herrlichkeit Gottes nicht, ich erkläre es nochmal. Herrlichkeit Gottes ist, das ist die, das Wesen Gottes. Wenn man das übersetzen muss, dann ist Herrlichkeit immer eine Manifestation von dem Wesen Gottes. Eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes und das hinterlässt einen Eindruck bei uns. Da passiert was. Das ist nicht im Verstand, sondern eine Begegnung mit der Herrlichkeit, mit der Person Gottes. Da passiert eine Beziehung, da spricht Gott und offenbart sich. Und deswegen sollen wir auf das Angesicht Jesu Christi schauen, heißt es hier. Um Gott zu sehen. Das ist nicht schwer. Das Angesicht Jesu Christi sollen wir suchen. Wenn ihr heute nach Hause geht oder vielleicht auch heute Morgen, dann heißt es hier, im Angesicht Jesu Christi können wir Gott, den Vater, sehen. Und die Jünger, das habe ich ja vorhin gelesen, sie haben Gott, den Vater, gar nicht gesehen. Und Jesus verkündet ihn aber, er sagt, ich bin im Schoß des Vaters und ich bringe euch diese Botschaft vom Vater. Und was sagt der Vater zum verlorenen Sohn? Er wartet auf ihn. Jeden Tag schaut er, wo ist denn der verlorene Sohn? Und dann heißt es, er rennt ihm entgegen. Und wir wissen, dass das gesellschaftlich gesehen ein No-Go war. Ein Mann seiner Größe, der ein Mann, der reich war, so wie er, der ein Kalb schlachten konnte und der ein Gewand trug, um seine Ehre zu zeigen, der rennt seinem Sohn entgegen und erhebt dadurch ja sein Gewand. Und in der Kultur, das ging nicht, dass so ein Mann rannte. Aber Gott rennt uns entgegen, wenn wir zu ihm kommen. Weil Gott ist dieser Vater. Es geht um die Beziehung zu diesem Vater durch Jesu Christi, im Angesicht Jesu Christi. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir, die verlorenen Söhne und Töchter, wieder zurückkommen. Die, die wir weggerannt sind und irgendwo draußen die Schweine hüten müssen. Und die wir, das passiert uns einfach jeden Tag. So sind wir einfach. Wir sollen immer wieder kommen. Und der Vater wartet. Und er rennt uns entgegen. Und er gibt diesem verlorenen Sohn wieder dieses Kleid der Gerechtigkeit, aber auch dieses Kleid, das er ihn wieder in die Familie nimmt und diesen Siegelring. Gott will uns zurück in seine Familie durch Jesus Christus. Und viel zu oft haben wir so ein falsches Vaterbild, was hier hinten oben immer uns irgendwas eingibt. Du bist nicht gut und du bist zu langsam. Aber im Angesicht Jesu Christi sollen wir dieses Wesen Gottes erkennen. Habe ich tatsächlich ein bisschen ein paar Sachen vermischt. Das ist mir gerade so alles so eingefallen, aber es geht um das, dass wir Gottes Herrlichkeit, also sein Wesen erkennen, wer er ist. Und dazu erzähle ich noch eine Geschichte, dann höre ich wirklich auf. Ich habe mal bei einem Freund renoviert, habe wieder mal zu schnell Ja gesagt, ja, ich komme. Und plötzlich stand ich da, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich muss sie trotzdem noch einmal erzählen. Und sollte so Rigipswände schleifen mit so einer Giraffe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein langes Ding mit einem Schleif vorne dran. Und ich kenne mich ja so ein bisschen aus, sehe wie andere schleifen auf dem Bau und habe irgendwann aber nicht gewusst, was will er denn jetzt danach machen, will er das nur streichen, dann muss man es sehr fein schleifen oder vergibst erst, dann muss man es nicht so fein schleifen. Und dann habe ich auch nicht gewusst, wie wird er denn reagieren? Wird er es gut finden, was ich mache? Oder wird er sagen, du hast unsauber gearbeitet? Und die ganze Zeit habe ich mir eigentlich überlegt, wie wird er es finden, wenn er zurückkommt? Er war arbeiten. Ich habe 8 Stunden geschliffen. Und dann hat mir Gott so was gezeigt und hat nämlich, dass ich ihn, wenn ich ihn kennen würde, würde ich wissen, was er sagt. Und er kam zurück und es war alles super. Und, aber das Problem war, dass ich ihn nicht gekannt habe. Und deswegen habe ich mir dauernd Gedanken gemacht, dass er was Schlechtes sagt, wenn er kommt. Und der Punkt ist, was ich sagen will, dass wenn wir Gott kennen, dann wird es unser Leben verändern. Weil wir bestimmte Sachen nicht mehr so denken, weil wir verstehen, dass er doch nicht so über uns denkt. Er ist barmherzig, heißt es, und er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Im Angesicht Jesu Christi können wir Gott, den Vater, kennenlernen, und Gott möchte uns in diese Beziehung bringen, und darum geht es. Es geht nur um diese Beziehung, um sonst nichts. Und jetzt mache ich nochmal an diesem praktischen Teil weiter. Ich würde jetzt mal zur Predigt nochmal Amen sagen.